Deutschlandfunk.
6 Menschen wurden getötet in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Alles Mitarbeitende der Einrichtung und des Jugendamts. Was in Stade in Niedersachsen am Montag passiert ist, bewegt viele Menschen in Deutschland. Auch SozialarbeiterInnen.
Einfach nur, weil man anderen Menschen helfen möchte, kann man heutzutage sein Leben verlieren. In Deutschland. Bin ich wirklich die Einzige, die darauf nicht klarkommt?
Dass meine Eltern mich angerufen haben und gefragt haben, kannst du irgendwas tun, um dich besser zu sichern? Kannst du irgendwas tun, damit dir sowas nicht passiert?
Sozialarbeiter Markus sagt, wer in dem Beruf arbeitet, kennt Gewalt.
Die Angst war immer da, aber natürlich hat das jetzt noch mal was verändert und ich würde schon sagen, ja, dass ich mit einem anderen Gefühl und auch anderen Gedanken zur Arbeit gehe, ja.
Er hat eine Petition gestartet und fordert von der Politik, jetzt zu handeln. Wie Gewalt in der sozialen Arbeit aussehen kann und wie SozialarbeiterInnen besser geschützt werden können, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News fragen wir, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne konkret bedeuten. Wir hören ihre Perspektiven und ordnen das Ganze ein. Es ist Mittwoch, der 1. Juli 2026.
Ich war erstmal nur geschockt, ich war erstmal sprachlos.
Als Markus Herzog die Nachrichten aus Stade hört, hat er noch einen zweiten Gedanken.
Natürlich sind dann auch Situationen aufgekommen in meinem Kopf, die riskant waren, aber in erster Linie ging es mir erstmal einfach um die Trauer und mir ging es erstmal von den Gedanken her darum, wie schrecklich das alles ist.
Auch Markus arbeitet jeden Tag mit Menschen, die Hilfe brauchen und teilweise in Extremsituationen sind.
Ich arbeite selber in der Jugendhilfe und ich mache Content zur sozialen Arbeit, weil ich mehr Sichtbarkeit für die soziale Arbeit schaffen will und deren Rahmenbedingungen.
Markus, wenn du riskante Situationen sagst, welche meinst du?
Also es gibt immer wieder als Sozialarbeiter Situationen, mit denen man irgendwie konfrontiert ist, sei es Bedrohung, sei es Beleidigung oder auch Übergriffigkeiten.
Ja, vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, was passiert dir da so in deinem Alltag?
Dadurch, dass wir natürlich sehr viel Kontakt haben zu Personen, muss man sich darunter vorstellen, sagen wir, ich fahre zu einem Klientengespräch und da kann es natürlich sein, dass zum Beispiel eine Hilfe nicht weiter bewilligt wird. Es kann natürlich sein, dass es da um Kindeswohlgefährdung geht, wenn man dort vor Ort in der Familie ist. Und das sind natürlich alles Sachen, die für die Klienten und Klientinnen natürlich auch sehr schwer sind. Und das darf man natürlich nicht vergessen. Und das ist natürlich ein sehr großer Eingriff auch in die Privatsphäre. Aber dementsprechend sind die Personen manchmal so aufgewühlt oder so aufgebracht, ja, dass sie halt Mitarbeitende angreifen, bedrohen oder halt auch Angst machen.
Du hast nach der Nachricht jetzt sehr schnell eine Petition gestartet. Warum war dir das so wichtig?
Mir ist das so wichtig, dass es halt eine Angst ist, die man immer im Hinterkopf hat, aber über die halt nicht gesprochen wird. Und ich denke, dass da viele Menschen gar nicht so richtig genau Bescheid wissen, was ist eigentlich los in der sozialen Arbeit und was sind auch da die Problematiken und was sind auch die Ängste und die Sorgen. Ich wollte einfach jetzt darüber sprechen und darauf aufmerksam machen, wie es eigentlich in der sozialen Arbeit aussieht und auch endlich die Politik in Verantwortung nehmen, aber auch die Arbeitgebenden in Verantwortung nehmen, weil es da sehr viele Menschen gibt da draußen, die in der sozialen Arbeit wirklich großartige Arbeit machen, aber auch aufgrund solcher Sachen den Job verlassen.
Du bekommst ja auch viele Nachrichten von anderen Kolleginnen und Kollegen. Was schreiben die dir denn? Wie geht's denen gerade?
Ja, also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen und das allgemeine Stimmungsbild ist auf jeden Fall, dass sie sehr schockiert sind, dass sie ja auch jetzt mit einem anderen Gefühl zur Arbeit gehen, dass sie ängstlicher sind. Aber es waren auch ganz viele, die gesagt haben, jetzt erst recht und jetzt ziehen wir durch und wir wollen nicht mit Angst zur Arbeit gehen. Aber gleichzeitig auch Wut und auch Trauer und dass die Angst einfach jetzt ein Stück weit reeller geworden ist.
Gehst du auch mit einem anderen Gefühl zur Arbeit?
Die Angst war immer da. Also man hat die Angst als Sozialarbeiter, glaube ich, immer im Hinterkopf, Aber natürlich hat das jetzt nochmal was verändert und ich würde schon sagen, ja, dass ich mit einem anderen Gefühl und auch anderen Gedanken zur Arbeit gehe, ja.
Was ganz genau in Stade passiert ist, das wird erst nach und nach klar. Unboxing News Reporter Johannes Döbbelt hat den Überblick. Was wissen wir Stand heute darüber, was am Montag in Stade in Niedersachsen passiert ist?
Also nach dem, was wir bisher wissen, hatte der 45-jährige Tatverdächtige am Montag einen Termin in dieser Mutter-Kind-Einrichtung in Stade. In der Einrichtung war die 3 Monate alte Tochter des mutmaßlichen Täters untergebracht, außerdem die Mutter des Kindes. Und der 45-Jährige hatte nach Angaben der Region Hannover an dem Tag ein sogenanntes Hilfeplangespräch in der Einrichtung. Und nach den bisherigen Erkenntnissen waren auch alle 6 Opfer Teil dieses Termins. Das waren 4 Frauen und 2 Männer, darunter Mitarbeitende dieser Hilfseinrichtung und Mitarbeitende des Jugendamtes. Und der mutmaßliche Täter soll laut Staatsanwaltschaft dann mit einer Schusswaffe auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschossen haben.
Und er ist ja dann erstmal geflohen, richtig?
Ja, genau. Also er hat versucht, mit einem Auto zu fliehen. Eine 65-jährige Frau, die eine enge Verbindung zur Familie des mutmaßlichen Täters haben soll, die ist das Auto gefahren. Die Polizei hat dann auf das Auto, auf die Reifen des Wagens geschossen, konnte den Wagen so auch stoppen. Und der 45-Jährige und auch die Fahrerin des Wagens wurden dann festgenommen.
Was ist denn sonst noch bekannt über den mutmaßlichen Täter und vielleicht ja auch über sein Motiv?
Der Mann ist türkischer Staatsbürger, in Deutschland geboren. Er war auch schon vorher polizeilich bekannt. Er galt aber laut Polizei nicht als, Zitat, absolut gewalttätig. So hat es die zuständige Polizeipräsidentin gesagt. Und nach Angaben der Behörden war das Motiv des Tatverdächtigen wahrscheinlich ein Sorgerechtsstreit um die 3 Monate alte Tochter, um den es auch bei diesem Termin in der Einrichtung gegangen sei. Hintergrund ist, dass ein Amtsgericht vorher angeordnet hatte, dass die Mutter zusammen mit der Tochter eben in dieser Einrichtung untergebracht werden sollte. Vieles zu all dem ist aber auch noch nicht bekannt, muss man dazu sagen. Also aus ermittlungstaktischen Gründen sagt die Polizei zum Beispiel nichts dazu, wie der mutmaßliche Täter an die Schusswaffe gekommen ist. Er hatte laut Polizei jedenfalls keine Erlaubnis, Waffen zu besitzen.
Wie geht's jetzt weiter in dem Fall?
Das Amtsgericht Stade hat Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen wegen 6-fachen Mordes. Er ist jetzt in Untersuchungshaft und die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt weiter, wertet auch Hinweise aus der Bevölkerung aus und bittet auch mögliche Zeugen zum Beispiel um Fotos und Videos, die was beitragen könnten zur Aufklärung der Tat.
Das, was in Stade passiert ist, ist natürlich ein Extremfall, der viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber er sorgt dafür, dass wir auch über andere Formen von Gewalt sprechen, die Sozialarbeitende häufig erleben. Er forscht dazu, wie sie sich zeigt.
Ja, Nikolaus Meyer, Nico. Ich bin an der Hochschule Fulda berufen für Profession und Professionalisierung sozialer Arbeit.
Nico hat SozialarbeiterInnen befragt. Fast alle haben schon psychische Gewalt erlebt, gegen sich selbst oder zwischen den Menschen, die sie betreuen. Auch körperliche Gewalt kennen viele. Über die Hälfte aller Befragten, die in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, haben angegeben, körperliche Gewalt durch diejenigen, die sie betreuen, erlebt zu haben. Das können Eltern sein oder die Kinder und Jugendlichen selbst, aber auch andere Betreuungspersonen. Nico, ist die Tat von Stade also der eine Extremfall, der aber zeigt, wir haben ein Problem?
Also die Tat ist natürlich außergewöhnlich, allein in ihrer Konsequenz, 6 Menschen sind gestorben. Das ist sicher eine ganz neue Qualität, muss man sagen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir schon aus vielen Untersuchungen wissen, dass eigentlich in der sozialen Arbeit, in den verschiedenen Arbeitsfeldern, aber insbesondere auch in der Kinder- und Jugendhilfe, Gewalt eigentlich zum Arbeitsalltag mittlerweile dazugehört.
Die Tat ist ja in einer Mutter-Kind-Einrichtung passiert und der mutmaßliche Täter ein Vater von einem Baby, das aus der Familie genommen wurde. Wirst du da hellhörig? Ist das für dich so ein bekanntes Muster?
Naja, wir wissen, dass es zwischen allen beteiligten Personen eigentlich zu Gewalt kommen kann aus der AVASA-Studie, die wir Ende 2024 durchgeführt haben. Da haben wir Beschäftigte über 6.300 gefragt, wie sie das denn in ihrer Einrichtung eigentlich in den vergangenen 12 Monaten erlebt haben. Und da haben wir gesehen, dass das vom Anschreien bis hin zum Ignorieren alles umfassen kann an psychischer Gewalt, dass aber auch ganz unterschiedliche körperliche Phänomene tatsächlich im Einrichtungsalltag vorkommen. Das alles haben wir in den Untersuchungen gesehen, auch in den Gruppendiskussionen, die wir da vorgeführt haben, haben die Beschäftigten uns immer wieder Beispiele berichtet, bis hin zum Messer, das im Büro gezückt worden ist. Oder eine Einrichtungsleiterin hat auch berichtet, dass das Kind eben in der Einrichtung vom Jugendamt in Obhut genommen worden ist, in der Kindertagesstätte. Und dann die Eltern eben im Einrichtungsbüro der Kita ausgerastet sind, verständlicherweise sicher auch. Es sind ja eben Ausnahmesituationen, mit denen man da zu tun hat. Aber das umfasst doch eine ganze Bandbreite, muss man sagen, an gewaltvollem, an verletzendem Verhalten.
Woher kommt diese ganze Gewalt?
Das ist natürlich eine gute Frage und wahrscheinlich die zentrale Frage, die wir ja uns an ganz vielen Stellen immer wieder stellen. Wir erleben Gewalt im Kontext der sozialen Arbeit, wir erleben Gewalt im Kontext von Bahnmitarbeitenden, von PolizistInnen, von Feuerwehrleuten. Auch in Krankenhäusern wird ja ein Mehr an Gewalt berichtet. Wir selber können gar nicht sagen, ob es wirklich mehr Gewalt in der sozialen Arbeit gibt, weil wir ja nur einmalig bisher dazu geforscht haben und befragt haben. Es ist sicher, aber wenn man all diese unterschiedlichen Facetten nimmt, ein gesellschaftliches Problem. Insofern kehren wir fast wieder zur sozialen Arbeit zurück, weil wir uns natürlich fragen können, sind das Verhältnisse, in denen Schule, in denen vielleicht auch andere Einrichtungen der sozialen Arbeit im Moment Kinder erziehen, die eben tatsächlich das nicht verhindern können, diese Gewalt, und auch kein Lernumfeld bieten, in dem klar ist, dass das falsch ist, dass das nicht der richtige Weg ist. Und damit sind wir natürlich auch bei den Eltern. Das ist, glaube ich, eine gesamtgesellschaftliche Gemengelage, in der wir im Moment leben, in der wir uns fragen müssen, wollen wir denn das eigentlich so weitermachen?
Wo müsste man denn da deiner Meinung nach ansetzen?
Ja, ich glaube, an ganz vielen Stellen. Also wir können ja erstmal festhalten, dass alle Arbeitsfelder sozialer Arbeit so etwas wie Demokratie lernen per se beinhalten. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Interview mit einem Jugendlichen, der in einer stationären Wohnform lebt, Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Darin berichtet er sehr detailliert, dass er eigentlich die grundlegende Erfahrung macht aufgrund von Personalmangel in der sozialen Arbeit. Das ist ja einer der größten Bereiche in Deutschland mit Personalmangel. Und das, obwohl 1,8 Millionen Menschen dort beschäftigt sind, dass diese Erfahrung von nicht gehört werden im Alltag einer Kindertagesstätte, im Alltag einer Schule, im Alltag einer stationären Jugendhilfeform, dass das natürlich Probleme sind, die sich einfach langfristig häufen, die dann auch dazu führen, dass vielleicht dieses Gefühl von abgehängt sein, von nicht gehört werden, eben in einer Ablehnung der gesamten Gesellschaft mündet. Insofern, ja, das ist ein Problem per se, glaube ich, im Moment. Und dann ist sicher es auch so, dass ja jetzt gerade diese Projekte zu Demokratie leben oder sowas, die stehen vor der Kürzung. Also insofern, das wird sicher auch nicht besser. Ich glaube, es ist so eine Gesamtgemengelage, in der wir vielleicht uns als Gesellschaft eben auch fragen müssen, wie wollen wir denn eigentlich leben und wofür wollen wir eigentlich Geld ausgeben?
Also ich höre da schon auch raus, dass du dir wünschst von der Politik, dass mehr Geld in Prävention gesteckt wird oder da auch noch drinne bleibt.
Ja, in Prävention einerseits, aber das, was wir ja eben auch in unserer Untersuchung gesehen haben, dass verletzendes Verhalten, Gewalt in einem unmittelbaren Zusammenhang steht mit den Arbeitsbedingungen, die in der sozialen Arbeit einfach aktuell nicht gut sind. Also ich mache mal ein Beispiel. Nur 12% der Teams haben im letzten Jahr keine personellen Wechsel in der stationären Jugendhilfe erlebt. Das heißt, der Normalfall ist im Moment Personalfluktuation. Das ist doch aber für einen Bereich, der eigentlich von Beziehungen lebt, davon, dass das das Einzige ist, was wir eigentlich tun können. Wir können ja nicht mit Schraubenzieher und Hammer irgendwie arbeiten, sondern wir können ja nur in dieser Beziehung versuchen, immer wieder darauf hinzuwirken, dass es Veränderungen gibt, neue Wege sich eröffnen. Aber wenn just in dieser Beziehung, die ja ein Höchstmaß an Verlässlichkeit braucht, denn die Kinder, die Jugendlichen, die in die stationäre Jugendhilfe kommen, sind ja häufig hochbelastet. Die haben eine lange Karriere bis dahin hinter sich gebracht. Die brauchen diese Verlässlichkeit und die ist zum Teil eben aktuell in sozialer Arbeit gar nicht gegeben, weil der Personalbedarf so groß ist. 3/4 der Befragten sagen, sie machen regelmäßig Überstunden. Fast 90% sagen, sie sind auch nach Dienstschluss ständig erreichbar, damit die Arbeit überhaupt bewältigt werden kann. Unter solchen Bedingungen ist Prävention das eine, aber tatsächlich eben das andere ist vor allen Dingen, überhaupt Bedingungen zu schaffen, in denen wieder soziale Arbeit in der Form möglich ist, wie wir fachwissenschaftlich sie eigentlich für notwendig halten.
Sozialarbeiter Markus Herzog schreibt in seiner Petition, er will, dass Politik und Träger endlich handeln. Er wünscht sich zum Beispiel verbindliche Schutzstandards. Markus, wie genau könnte das aussehen?
Ich fände es zum Beispiel wichtig, wenn einfach mehr Personen in einem Dienst sind. Also oftmals ist das so, dass Leute im 24-Stunden-Dienst ganz alleine im Dienst sind. Sie gehen morgens hin, sind bis am nächsten Tag ganz alleine mit zum Beispiel 6 oder 7 Jugendlichen. Wenn zum Beispiel es nicht so ein großer Personalmangel wäre, wäre es gut, wenn einfach 2, 3 Personen im Dienst sind und auch vielleicht über Nacht das 2, 3 Personen, sodass man sich gegenseitig unterstützen kann. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, das Wichtigste und das Beste wäre eigentlich, wenn wir noch viel mehr Präventionsarbeit machen würden, damit man über verschiedene Sachen aufklären kann, damit man zum Beispiel männliche Rollenbilder noch mal verändern kann, damit wir als Gesellschaft noch mehr Einblick darauf kriegen, wie wir eigentlich gemeinsam agieren können. Dass man auch in Situationen, wo zum Beispiel gesagt wird, ja, das könnte eine brenzliche Situation sein, dass da vielleicht andere Orte gesucht werden, wo man sich trifft, zum Beispiel sei es halt öffentliche Behörden, wo man die Möglichkeit hat, sich nochmal hinzusetzen, und auch wie überlastet gehen überhaupt Sozialarbeitende zur Arbeit und wie viele Kapazitäten sind da, um vielleicht nochmal Fälle neu zu bewerten und Situationen auch bewerten zu können.
Wenn du jetzt der Politik heute so eine Sache sofort mit auf den Weg geben könntest, also was müsste sich jetzt als allererstes ändern, damit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sicherer arbeiten können?
Als allererstes müsste sich ändern, von meinem Gefühl her, dass wir wirklich mehr Anerkennung aus der Politik für unseren wichtigen Job bekommen, dass wir Wertschätzung bekommen und dass Gelder zur Verfügung gestellt werden für Prävention, dass Gelder zur Verfügung gestellt werden für mehr Personal. Leider ist das ja momentan eher andersrum der Fall.
Darf ich mal fragen, wenn echt auch so eine Angst ist und so ein Personalmangel und so, was lässt dich denn trotzdem noch an deinem Job festhalten?
Also die Angst überwiegt nicht, das muss ich im Vorfeld sagen. Bei mir, wenn ich zu sehr Angst hätte, zu diesem Job zu gehen, würde ich ihn nicht machen. Ich liebe meinen Job, ich mache diesen Job wirklich super gerne und das treibt mich an, das zu machen. Ich hoffe einfach darauf, dass die Rahmenbedingungen sich auch durch zum Beispiel meine Arbeit auf Social Media und ganz viele Leute, die darauf aufmerksam werden, sich ändern. Und ich muss sagen, ich persönlich habe halt auch einen guten Arbeitgeber, wo die Rahmenbedingungen schon echt in Ordnung sind.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Johannes Döbbelt, Mathis Dirkes, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Und jetzt, bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.